Folge 186, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge unseres Tennis-Podcasts. Ich melde mich von den US Open in New York. Es ist Samstagmorgen, der Tag vor dem Turnierstart, ganz früh, 19:30 und mir gegenüber virtuell sitzt in Deutschland, kurz vor seiner Abreise nach Mallorca zum Challenger, der liebe Daniel Wollemasur, wie immer. Guten Morgen.
Hi Yannick, freut mich, dass ich hier sein darf und mit dir heute mal wieder aufnehmen kann. Das Einzige, was ich von den US Open mitbekomme, sind die Spieler, die in der Quali verloren haben und die ich jetzt dann auf Mallorca sehe für das nächste Hardcourt-Event. Du hast es gerade angesprochen. Nee, aber cool, dass du vor Ort bist. Wie waren denn so deine ersten Stunden und ersten ein, zwei Tage on site eigentlich?
Also die Anreise ist perfekt gelaufen, also wirklich. Ich hatte ja auch ein paar Ängste hier geäußert, die haben sich dann nicht bestätigt, kann ich gleich auch ein bisschen was zu sagen. Das war perfekt. Der Einstieg bei den US Open war dann weniger perfekt. Es sind viele Stufen zu gehen und Hindernisse zu überwinden. Jemand hat gesagt, ich habe schon einige Breakbälle abgewehrt, so kann man es auch sagen. Und gestern war erst der Media Day, da gehe ich auch gleich drauf ein. Vorher noch einmal ganz kurz die Umstände. Es ist sehr früh, ich bin in meinem Airbnb und das, was Wolli auch so oft hat auf Reisen, oder wenn ich auch auf Reisen bin, Internet ist nicht so stabil, deswegen nehmen wir ohne Video auf und müssen uns relativ kurz halten. Gab schon bei mir ein paar technische Schwierigkeiten und um 10 Uhr Ortszeit hat Eva Lys ihr Media Day und da darf ich ein Interview fürs ZDF machen, wenn alles gut läuft. Dementsprechend muss ich relativ früh aufbrechen und Wolli ist auch mitten in den Vorbereitungen, wie ich schon erwähnt habe, zu seinem Flug nach Mallorca zum Challenger. Wir wollen ein bisschen über Zverev und über Alcaraz nach Verletzung reden und auch noch ein bisschen zu ein interessantes Thema der amerikanischen Spielerin um Coco Gauff. Und Wolli, bevor ich ganz tief einsteige, vielleicht auch, weil es mich interessiert und die Hörer, ein, zwei Sätze zu Augsburg. Was ich gesehen habe, richtig geil gespielt, oder? Viel Positives.
Ja, ich bin nochmal aufgeblüht zum Ende der Sandplatzsaison hin. Das habe ich erst schon in der Liga angefangen. Die letzten Matches waren natürlich auch von Erfolg gekrönt, geben mal Selbstvertrauen. Und die letzten zwei Turniere auf Sandplatz habe ich wieder mal sehr, sehr gut gespielt. Es waren jetzt beide Turniere ein bisschen in der Höhe mit Überlingen und Augsburg. So 500, 600 Meter, glaube ich, sind es schon. Augsburg oder 400. Wenn es dann noch warm ist, spielt sich der Sandplatz natürlich auch ein bisschen anders, als wenn du am Anfang der Saison bist, irgendwie im April und die Plätze sehr, sehr tief und eher nass sind. Das kommt meinem Spiel einfach zugute. Natürlich, dann spiele ich super gerne in Deutschland. Merke einfach da so ein bisschen die Rückendeckung der Leute, nicht nur vom Turnierstaff, sondern auch von den Zuschauern. Es macht mir unglaublich viel Spaß, da dann alles einfach auf den Platz zu lassen und die Leute zu versuchen zu entertainen oder denen ein gutes Match zu bieten. Und ja, jetzt wenn man ein paar Matches gewinnt, macht es natürlich dann auch Spaß. Habe auch ein paar Weltranglistenpunkte sammeln können. Und vor allen Dingen, das ist das Allerwichtigste, erstmal eine gute Form, ein Körper, der hält. Und das macht Mut oder lässt mich dann positiv blicken auf die nächsten Wochen, auf die ich mich freue. Und es ist gerade schon angerissen, geht jetzt für mich direkt auf Hardcourt, habe ich im letzten Jahr auch gemacht, direkt diesen Wechsel von einer Woche auf die andere. Es hat sehr, sehr gut funktioniert. Mein Spiel ist prädestiniert für ein Hardcourt, deswegen glaube ich nicht, dass ich da sehr viele Tage der Anpassung brauche und freue mich dann mit Mallorca in den europäischen Hardcourt Challenger Swing zu starten und nochmal ein gutes Jahresfinish hinzulegen. Auch wenn Finish vielleicht Ende August noch ein bisschen früh ist, aber es geht ja schon in den Jahresendspurt und bin gespannt, was das Jahr noch für mich bereithält. Bin auf jeden Fall motiviert, fühle mich gut und bin grundsätzlich guter Dinge.
Vieles, was du gesagt hast, hat man auch irgendwie so über Social Media auch gespürt. Die Stammhörerinnen wissen das natürlich oder viele erinnern sich vielleicht auch noch an dieses enge Match gegen Rodonovic. Wie heißt er? Rodonjov, nicht Witsch.
Rodionov, ja, der hat sich jetzt qualifiziert bei den US Open, ne?
Ja, hab's
Der
gesehen,
ist
ja genau.
jetzt
Und
im
letztes
Hauptfeld,
Jahr
ja.
hast du ein brutal enges Viertelfinale gehabt auf Mallorca, ne? Viertelfinale war's?
Genau, ja,
Ja.
zweimal zum Match serviert im dritten
Ja,
Satz.
genau. Da bin ich
Ja,
5 Jahre
dann denkt
älter
man immer
geworden
in
bei dem
dem
Match.
Moment, ja, in dem Moment denkt man immer, wow, war schon eine Riesenchance und wichtig und so, dann ins Halbfinale zu kommen. Am Ende hätten wir es jetzt genau irgendwie, keine Ahnung, 40 Plätze mehr in der Weltrangliste gebracht bis zum jetzigen Zeitpunkt. Deswegen, ja, tut es immer gut, Sachen relativ nüchtern einzuordnen und übers Jahr konstant gut zu spielen und sich nicht auf die ein oder zwei guten Ergebnisse so zu fokussieren und sich da so dran festzubeißen oder aufzuhängen. Genau.
Ich habe auch gestern hier eine interessante Anekdote über Federer gehört. Ein ehemaliges Teammitglied von ihm hat so ein bisschen erzählt, oder da ging es darum, wie Federers Mindset ist. Zum Beispiel, er hat doch hier bei den US Open mal auch noch nach Matchbällen gegen Djokovic verloren im Halbfinale. 2011 war das, glaube ich. Und wie man dann mit so einer Situation umgeht. Und da hat er gesagt, naja, weißt du, also jetzt Federer hat er dann gesagt, naja, weißt du, ich habe auch schon viele Matches in meinem Leben gewonnen, die ich vielleicht hätte nicht gewinnen sollen. Und das hat diese Person nicht so ganz verstanden, weil es halt so bitter war in dem Moment. Und dann fast forward 2015 Wimbledon, hat er erzählt, dass Federers Rücken komplett im Eimer gewesen sein muss, der untere Rücken. Und er bei einer Partie gegen Julien Benneteau sich vorher eigentlich kaum bewegen konnte und alle davon ausgegangen sind, dass er rauszieht, hat gesagt, nein, nein, ich probiere es. Und irgendwie hat er das überstanden und hat dann am Ende das Turnier gewonnen. Und da hat er dann so gesagt, jetzt, und dann hat Federer beim Dinner zu ihm gesagt, siehst du, das ist, was ich meinte. Es gibt manche Matches, die hätte ich gar nicht gewinnen dürfen, habe es jetzt trotzdem gewonnen und jetzt bin ich hier mit dem Titel. So, und das ist so seine Herangehensweise gewesen. Das ist natürlich einfacher, wenn man
Ja.
sehr viel, sehr, sehr, sehr viel gewinnt, generell.
Ja,
Aber auch
voll.
Federer, wissen wir, hatte sehr viel bittere Niederlagen, auch gegen Djokovic 2019 in Wimbledon und so. Also das geht jedem Spieler so. Volley, den Übergang machen zu den US Open, direkt eine Hörerinnenfrage reinsneaken. Ihr wisst das, unter www.patreon.com/advantagepodcast könnt ihr uns unterstützen. Ab einem 2-Euro-Pledge könnt ihr eigene Fragen einreichen. Ab 5 Euro bekommt ihr regelmäßig einen Extra-Teil, den wir noch nachholen werden, weil wir, wie gesagt, unter Zeitdruck sind heute. Und der Christian war bei dir nämlich in Augsburg, unser Stamm-Patreon, und hat gesagt, ich war zu Gast bei den Schwaben oben. Ich habe beobachtet, dass auf den Trainingsplätzen anteilig erheblich mehr Vorhand- als Rückhandbälle geschlagen werden. In Matches entscheidet oft die Qualität der wenigen geschlagenen Rückhände über Punktgewinn oder Punktverlust. Was wäre eurer Meinung nach das optimale Verhältnis im Training zwischen Vorhand- und Rückhandschlägen, wenn sich ein Challenger-Spieler für die US Open kommendes Jahr qualifizieren möchte? Ich glaube, er wollte den Übergang schaffen zu den US Open, weil ich gesagt habe, eigentlich nur Fragen zu den US Open. Aber Christian, ist erlaubt, solange wie du schon Patreon bist. Danke für deine Unterstützung. Herr Wolli, beantworte das du doch mal. Da kann ich nicht mitsprechen.
Ja, also ich finde eigentlich, dass im modernen Tennis die Vorhand der dominante Schlag ist und man merkt eigentlich immer mehr, dass selbst Spieler, die sich auf der Rückhand wohler fühlen, immer versuchen, ihre Vorhand einzusetzen und nicht umgekehrt. Deswegen gehe ich da gar nicht so sehr mit, dass die Qualität der Rückhand über die Punkte entscheidet, also über eine Matchdistanz. Ist die Vorhand meines Erachtens schon der dominantere Schlag und ja, wird vielleicht dann so gezielt in die Rückhand eingesetzt, dass der Gegner dann vielleicht auf der Rückhand einen Fehler macht, aber für mich entscheidet eher die Vorhand die Partien und deswegen ja, spielen alle halt auch so viel Vorhand, auch im Training und wie gesagt, selbst Spieler, die halt eigentlich eine natürlichere oder leichter von der Hand gehende Rückhand haben, decken nicht den ganzen Platz mit der Rückhand ab und gewinnen die Spiele auch nicht immer über ihre Rückhandseite, weil es halt schwer ist, auf der Seite die Spiele zu dominieren. Und deswegen ist für mich auch die, ja, logische Schlussfolgerung, dass einfach sehr, sehr viel Vorhand gespielt wird, weil vor allen Dingen aus der mittleren Platzposition halt die Vorhand der Ball ist, der dort gewählt wird.
Sehr gut. Warum muss ich bei dem Thema an Perricard denken? Ich fange mal hinten an, Wolli. Ich war gestern Abend bei einer Veranstaltung Downtown von der International Tennis Writers Association. Da sind die Preise verliehen worden für Nachwuchsschreiber und ja, ein paar andere Preise noch. Und Craig O'Shaughnessy war da. Den kennst du, Wolli, ne? Diesen Strategen.
Ja.
Und ich konnte mich kurz mit ihm unterhalten. Und er coacht ja, oder er ist jetzt nicht der Hauptcoach, aber er ist seit einem Jahr im Team von Pericard. Und ich habe ihm die Anekdote erzählt, wie du damals, bevor er seinen Durchbruch geschafft hat, auf Indoor-Hardcourt gespielt hast und hinter dem Teppich die Bälle gesammelt hast, aber trotzdem gewonnen hast. Und er hat, es war jetzt so ein Hintergrundgespräch, deswegen werde ich nicht alles teilen, was ich teilen kann, es war so einen generellen Eindruck. Er hat mitgeteilt, dass Pericard momentan gar kein Selbstvertrauen und gar kein Selbstverständnis hat. Und in den Statistiken der ATP, wo er eigentlich mit seinen Waffen vorne sein sollte, auch nicht da ist, wo er ist. Und bei vielen Statistiken halt einfach ganz, ganz hinten ist. Und selbst so ein gewiefter Taktikfuchs wie Craig wirkte gestern, vorsichtig formuliert, nicht gerade positiv, was die Zukunft angeht. Ja? Also er sagte, der Spieler ist komplett ohne Selbstwertgefühl. Das habe ich mir, muss ich auf jeden Fall mal im Podcast teilen, weil das ist ja auch ein Spieler, der uns irgendwie nahe steht, ne?
Ja, der hat auf jeden Fall eine Vergangenheit hier im Podcast. Er hat sich ja dann auch, ich meine, von seinem langjährigen französischen Trainer getrennt vor einiger Zeit. Und ja, die Ergebnisse waren jetzt sicher nicht so in den letzten Monaten wie in seiner Peak-Phase. Aber ich finde, beim Spieler, der das Spiel einfach so anders aufzieht und so gegnerunabhängig spielen kann, kann es halt auch jederzeit sein, dass, wenn der Aufschlag kommt und 2-3 Matches in Folge gewonnen werden, das Selbstverständnis wieder kommt mit diesen unglaublichen Waffen, ist er einfach immer brandgefährlich, wenn er anfängt, sich zu spüren.
Voll. Steht mittlerweile, spielt übrigens, so können wir jetzt auch die Brücke schlagen, gegen Rodionov. Erste Runde. Als hätten wir es geplant, das habe ich aber gerade eben erst erfahren. Aber er steht, also er war ja auf 29, das heißt, er war Top 30 im Februar letzten Jahres, steht jetzt 104 und ist jetzt in der entscheidenden Phase. Jedenfalls wollte ich das mal mit euch teilen. Body, dort ist der eingangs gefragt, jetzt fangen wir auch vorne an, wie meine Anreise war und so weiter. Und ich hatte hier ein paar Ängste geteilt. Es war eine absolut perfekte, unfallfreie Reise. Du hattest mich ja irgendwann mal motiviert, auch ein Lufthansa-Konto anzulegen, was ich letztes Jahr gemacht habe. Da hatte ich jetzt schon ein bisschen was gesammelt. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein kleines Upgrade bekommen. Nicht in die Business Class, aber wie nennt sich das, Wolli? Economy Plus? Nee, Economy.
Ja, oder Premium Economy.
Ja, Premium Economy, genau, so hieß das. Und ich war super happy, weil ich hatte so viel Beinfreiheit, dass ich meine Knie ausstrecken konnte. Und das ist super für meine Patellasehnen und so, alter Mann. Also ich hätte gar nichts drumherum gebraucht. Das war schon toll. Und das, was mir am meisten Kopfschmerzen bereitet hat, die Kontrollen am Flughafen, kann ich auch mit euch teilen, ging 3 Minuten. Wir wollten eigentlich nur, also ich habe gesagt, dass ich bin das Wort Journalist umgangen. Ich habe gesagt, I'm going to work at the US Open. Dann hat der Kontrolleur natürlich gefragt, als was? Dann habe ich gesagt, ich mache TV-Interviews für einen deutschen Sender. Und dann wollten sie nur noch wissen, ob ich das Geld in Deutschland oder Amerika verdiene. Was ich gesagt habe, nur in Deutschland. Und dann ist er komplett geswitcht und musst dir das vorstellen, es waren so krass viele Schlangen, also hinter mir waren hunderte von Leuten und bei mir hat es auch 45 Minuten gedauert, bis ich dran kam. Und dann fing er an, mit mir Smalltalk zu machen. Er sagte so, er hat Familie in Darmstadt und seine Nichte studiert an der Technischen Universität und was die beste Zeit wäre, Deutschland zu besuchen. Und kennst du das, wenn man so völlig angespannt in eine Situation kommt und dann macht der Gegenüber sowas Lockeres, dann wollte der noch so 2 Minuten mit mir Smalltalk halten. Und ich dachte mir so, Bruder, die anderen stehen in der Schlange und weißt du so. Dann habe ich halt
ein bisschen Smalltalk mitgemacht. Darfst du mir eigentlich erzählen? Ich finde es gut, dass die mal ein bisschen auftauen, weil ich finde diese Grenzbeamten in den USA einfach, sind die größten Maschinen eigentlich.
Ja, ja, das war auch eine Maschine.
Also so die lächeln nie nichts, aber ich weiß gar nicht, was mir lieber ist, weil wenn ich nächstes Mal in der Schlange stehe und mir denke, ja okay, das dauert hier einfach lange und dann an dich denke, wie du da mit ihm fast noch einen Kaffee getrunken hast, dann kriege ich einen Hals.
Ich habe ja immer ganz kurz geantwortet, ich wollte ja auch weg, aber der war so richtig erst böser Bulle und dann, als er gemerkt hat, alles okay, hat er noch ein bisschen mit mir so gequatscht. Naja, und Koffer sofort da, Airbnb hat geklappt, für alle Hundeliebhaber, das spanische Couple, bei dem ich hier lebe, in Queens, nur 3 Meilen entfernt von der Anlage, hat einen weiblichen Husky, die sich jetzt auch ein bisschen an mich gewohnt hat und die abends macht sie immer Patrouille. Ich komme ja erst spät abends heim. Teilweise schläft das Pärchen schon. Und dann wuht sie erstmal 3-4 Minuten und dann ist Streicheln angesagt und so weiter. Das ist auch ganz cool. Airbnb ist cool. Kann ich mich nicht beschweren. Das heißt, Wolli, meine Ängste waren unbegründet. Ja.
Okay, gut.
Wie oft hast du US Open Quali gespielt?
Dreimal oder so.
Mhm. Viermal. Wann das letzte Mal?
22 oder 23. Ich glaube 22.
Was ist dein Eindruck gewesen? Weil ich war das letzte Mal 22 und 23 hier. Was ist dein Eindruck gewesen so von der USTA, von der Organisation aus Spielersicht, aus Quali-Spielersicht?
Total neutral. Also haben sich echt immer Mühe gegeben. Ich meine, für Spieler ist super, weil US Open war immer das Turnier, das am meisten Preisgeld ausgeschüttet hat, meine ich. Und also da war jetzt nie so, dass man das Gefühl hatte, die sind jetzt irgendwo nicht spielerfreundlich oder machen irgendwie ein bisschen zu wenig irgendwo, sondern war völlig fair, aber ich hatte dann wirklich kontaktmäßig eigentlich gar keine Berührungspunkte. Ja, man ist ja bei dir ein bisschen anders, ne?
Ja, yeah, du bist natürlich schlau genug, um zu verstehen, warum ich dich zuerst gefragt habe. Ich hatte jetzt 2 Tage Zeit, mir zu überlegen, ob ich hier im Podcast zu einem Rant ansetze, habe mich aber dagegen entschieden. Ich will es nur relativ kurz halten, euch aber mitnehmen und einfach mal klipp und klar sagen, also von der Organisation her und von dem ganzen Drumherum her kann man es eigentlich so klar formulieren, aus meiner Sicht gesprochen, als Journalist das schlechteste der 4 Grand Slam Turniere mit Abstand. Ich habe das anscheinend ein bisschen verdrängt, weil ich 3 Jahre nicht mehr hier war oder verklärt. Also verschiedene Ebenen. Nehmen wir mal nur, egal was man für einen Status hat hier, die Umstände. Also das Pressezentrum ist unterhalb von Ash, also unter dem Center Court. Das soll umziehen. Wann weiß man nicht genau, vielleicht sogar schon nächstes Jahr, aber es ist da schon seit 20, 30 Jahren. Es gibt für 250 Journalisten bei den Männern 2 Toiletten zum Beispiel. Die haben arme Menschen dahingestellt, die da arbeiten, die vor den Toiletten stehen und jedes Mal, wenn einer auf Toilette war, sofort da reingehen müssen und die Toilette sauber machen müssen, weil das ansonsten nach wenigen Minuten nicht mehr benutzbar wäre und so weiter. Dass die Umstände normalerweise bei den Slams gibt es mehrere Mitarbeiter, die und hier auch vom jeweils nationalen Verband, die für die Journalisten zuständig sind, ein Welcome Desk, wo du organisatorisch geholfen bekommst. Diesen Welcome Desk gibt's hier gar nicht. Die USTA-Mitarbeiter machen einen sehr, nicht nur, also es ist jetzt keine subjektive Beobachtung, ich hatte auch gestern, wie gesagt, bei dieser Veranstaltung die Möglichkeit, mit vielen erfahrenen Journalisten zu sprechen, einen großen Eindruck so von oben herab, nicht hilfsbereit, also eigentlich ist deren einzige Aufgabe ja, unsere Arbeit zu erleichtern oder mit uns erfolgreich zusammenzuarbeiten. Und der Eindruck, der sich am meisten verstärkt, und da kommen wir natürlich in meine subjektive Situation, wenn du hier keine Rechte hast am Turnier, dann geben die dir das Gefühl, dass du gar nicht willkommen bist. Und ich habe ja den direkten Vergleich zu Paris, wo ich ja auch keine Rechte hatte. Und da behandeln die einen trotzdem halt wie ein vollständiges Mitglied als Journalist, so wie es auch sein sollte. Und ja, ich habe das Gefühl, dass die USTA nur daran interessiert ist, auf Gewinnmaximierung. Und es läuft ja so, dass die Rechteinhaber sehr viel Geld, Millionen zahlen, um das Turnier in ihren jeweiligen Ländern zu zeigen. In Deutschland haben wir 2 Rechteinhaber, das ist ein bisschen speziell, sonst ist es immer nur einer. Es ist Sport Europe, wo ihr online gucken könnt gegen eine Fee. Und Sky Deutschland hat sich eine Sublizenz geholt. Bedeutet, Sky Deutschland zahlt weniger als Sport Europe. Ja, und jetzt machen wir mal den smoothen Übergang zu Alexander Zverev machen. Gestern hatte er seinen Media Day. Er ist natürlich jetzt auch an 1 gesetzt. Das heißt, hier sozusagen der Posterboy musste alle ausländischen Broadcasts bedienen. Nach seiner Pressekonferenz wurde auch auf die Bühne bei ESPN begleitet, ging in einen Live-Podcast rein. von Andy Roddick und seinem Podcast, wo er dann ein paar Minuten drin war, dann wurde er wieder runtergeholt und erst dann kam er auf die Medienterrasse für die deutschen Broadcasts und die deutschen Broadcasts wurden auf 3 beziehungsweise eine Frage oder sogar 2 und eine Frage zurückgezogen, was halt super schwierig ist für die Moderatoren und dementsprechend auch schwierig war und ich bin komplett hinten runtergefallen und mir wurde schon gesagt, ja, also wenn man eigentlich, also ich habe hier von der Vorgesetzten gesagt bekommen, ich bekomme eigentlich gar keine Interviews, weil ich kein Rechteinhaber bin, was sich dann in der Realität ganz anders herausgestellt hat, weil natürlich die deutschen Spielerinnen mit mir reden wollen. Aber so der Gesamteindruck ist noch nicht so positiv. Ich habe keinen Locker bekommen, weil ich nicht Rechteinhaber bin. Das heißt, ich muss jeden Tag mit meinem Kamerazeug und so weiter alles wieder einpacken und so. Das sind so gewisse Standards, die ziehen einem Energie. Aber ich gehe das Ganze komplett positiv an und je unfreundlicher die sind, Wolli, desto freundlicher reagiere ich. Das ist so ein bisschen meine Taktik. Hast du mir ja auch oft gesagt, fair, genug.
Ja,
weil im Endeffekt ist ja meine Aufgabe, das ist auch jetzt, es war jetzt viel negativ dabei, aber im Endeffekt ist ja auch meine Aufgabe genau das, dass das ZDF mich hierher schickt als Nichtrechteinhaber und trotzdem soll ich halt das Beste draus machen. So. Die wissen jetzt natürlich aber auch, dass die privilegierte Situation in Paris, dass ich zum Beispiel Zverev ab der zweiten Runde jede Woche bekommen habe, jede Runde bekommen habe, nicht das tägliche Brot sein muss. Aber natürlich, ich stehe im guten Austausch mit seinem Management, sensibilisiere, er weiß, glaube ich, auch Bescheid, aber ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen bei ihm, der hat so viele Verpflichtungen, dass er da nicht noch Energie reinsteckt und sagt so, ja, aber jetzt entscheide ich das und das, sondern er lässt sich dann halt einfach so da durchführen und sein kompletter Fokus liegt auf dem Training und dann können wir nämlich auch den Übergang machen hin zu ihm und zu den Beobachtungen, Wolli. Der trainiert hier so wahnsinnig viel, also gefühlt ist er wie so ein, ist es wie so eine Reisetruppe, die immer von Court zu Court switcht und sich ihre Trainingszeiten, die sie reserviert haben, erledigt. Du hast es ja mitbekommen, ich hatte dir, glaube ich, auch ein Video geschickt. Ich darf ja leider für euch auf Advantage-Podcast auch keine Videos posten, aus Rechtegründen, immer nur Fotos. Das wisst ihr die meisten, aber ich sage es trotzdem nochmal dazu. Aber privat kann ich dann natürlich trotzdem vielleicht mal ein Video versenden. Er hat gestern am Donnerstag schon auf Center Court trainiert, auf Ash, 1,5 Stunden, mit seinem Team und er wirkt schon so komplett mit Tunnelblick. Also ich habe ihn so noch nicht erlebt. Ich glaube, es ist mein 15., 16. Slam, dass in der Woche vorher so gar keine Späßchen mehr gemacht werden und so weiter. Ernste Miene, kompletter Tunnelblick. Also ich glaube, das ist jetzt nur mein subjektiver Eindruck, aber er versucht schon so voll so in den Tunnel zu kommen für den Wettkampf. Kannst du das irgendwie nachvollziehen, so nachdem man einen Slam gewonnen hat? Und jetzt, er ist ja auch der erste Deutsche seit Boris Becker, der an 1 gesetzt ist bei einem Grand Slam-Turnier. Das erste Mal für ihn. Und er ist der erste Spieler überhaupt, der nicht die Nummer 1 der Weltrangliste ist, der an 1 gesetzt ist bei einem Grand Slam. Kannst du das so ein bisschen nachvollziehen in diesen neuen Umständen?
Ja, ich glaube schon, dass die Situation einfach auch was mit einem macht. Also nicht nur, dass er Paris gewonnen hat und jetzt an 1 gesetzt ist, auch die Konkurrenzsituation, das haben wir letzte Folge gut prognostiziert, dass Alcaraz nicht spielen wird, dass der dabei ist, aber Jannik Sinner nicht. Und das macht ihn eigentlich, nicht zum Top-Favoriten, aber für mich ist er eigentlich, hat er leicht die Nase vorn, weil mich würde es echt richtig stark wundern, wenn Alcaraz körperlich und auch von seinem spielerischen Level da jetzt direkt durchs Turnier geht. Und wenn Sascha halt mit einer guten Vorbereitung kommt, ich meine, er hatte eine kleine Auszeit genommen und dann Trainingsblock angefangen auf Mallorca und jetzt nochmal die Tage vor Ort. Ich glaube schon, dass das die Rolle ein bisschen verändert, in der er sich sieht und wie er sich auch zeigen möchte. Und da finde ich, ist so ein erhöhter Fokus oder eine andere Präsenz auch total nachvollziehbar und spiegelt dann eigentlich irgendwie so ein, ja, für mich, wenn auch nur leicht, Top-Favoriten, Nummer 1 gesetzten und einen, Grand Slam Champion, dass er jetzt nun ist, einfach wieder. Und ich glaube, dass das so die ausschlaggebenden Punkte dafür sind, dass er jetzt auch ein anderes Auftreten an den Tag legt.
Verstehe. Ja, also ich gehe da zum großen Teil mit dir mit. Alcaraz sage ich auch gleich noch mal ein paar Dinge dazu. Wir haben uns ja sehr weit aus dem Fenster gelehnt bei unserem letzten Podcast, dass er nicht spielen wird. Jetzt ist er, ihr wisst das alle, doch hier und an zwei gesetzt. Und Zverev hat in seiner PK gesagt, im englischen Teil gestern um 15.15 .15 Uhr unter Elch im großen Pressekonferenzraum, wurde er zum Comeback von Alcaraz auch befragt. Und dann hat er gesagt, also ja, Handgelenksverletzung ist tough. Mein Bruder war auch am Handgelenk verletzt. Ich weiß, wie tough das ist. Aber er hat einen Vorteil herausgearbeitet, der irgendwie auf der Hand liegt. Aber man muss es, glaube ich, nochmal aussprechen, um es genau zu verstehen. Er hat gesagt, Alcaraz konnte die letzten 3, 4 Monate so viel Fitnesstraining machen. Er hat das dann zum Beispiel verglichen, als er diese 7 Bänderrisse hatte, natürlich keinerlei Fitnesstraining machen konnte, weil er ja nicht laufen konnte und so weiter. Und er erwartet Alcaraz, so, er hat es so gehört, dass er medizinisch freigegeben wurde, dass er das Handgelenk nicht schlimmer machen kann. Und er erwartet Alcaraz in den ersten beiden Runden vielleicht ein bisschen rusty, spielerisch, weil noch keine Matchpraxis. Aber vom Fitnesslevel, Zitat jetzt Zverev, mindestens auf dem Niveau zu seiner Peak, wenn nicht sogar noch fitter. Weil er halt die letzten 3, 4 Monate extrem an seinem Körper arbeiten konnte, wie in der Offseason, und während andere Spieler unter der Matchbelastung gespielt haben. Ich finde den Punkt sehr interessant. So, würdest du da mitgehen?
Ja, es ist möglich.
Oder vielleicht kannst du auch mal sagen,
Ich
weil du
finde
warst ja auch
immer.
am Handgelenk verletzt, wie doll kann man da Fitnesstraining machen? Weil ich hab mir dann so gedacht,
Es
wenn ich
kommt
irgendwie
echt
jogge
drauf
oder
an.
so, wenn ich da so jogge, dann ist das Handgelenk ja trotzdem auch in Bewegung, ne?
Genau, es kommt wirklich drauf an, inwiefern man das Handgelenk halt belasten darf und ob halt normale Erschütterung auch schon zum Problem führt.
Ja, verstehe.
Und dann finde ich es immer Matchbelastung auch nochmal was anderes, weil du hast eine andere Anspannung. Speziell beim Grand Slam. Und ja, die spielerische Komponente kommt halt auch hinzu. Der war vorher auch topfit, die anderen, die Konkurrenten sind auch topfit. Ich glaube nicht, dass du das Spielerische, was dir fehlt, über Fitness zwangsläufig ausgleichen kannst. Das wird schwierig und ich bin gespannt, wie Alcaraz im Turnier dann adaptiert, wie viel Kräfte er vielleicht in den ersten Runden lässt oder nicht lässt, wie er halt spielerisch auch reinkommt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er jetzt ja einfach körperlich so gut ist, dass es fast egal ist, wie er spielt und dass er keinen Spielrhythmus hat. Deswegen, wenn ich mir eine Situation aussuchen könnte, wäre es immer komplett in der Saison zu sein, viele Matches drin zu haben, als ja, 3, 4 Monate irgendwie einen Fitnessblock gemacht zu haben und dafür keine Matches. Also, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Das möchte ich überhaupt nicht absprechen. Kann man aber auch anders sehen.
Danke für deine Einordnung. Ich habe zurück zu Zverev kommt eine Einheit komplett gesehen, die auf Center Court mit Lennart Tien, hatte ich vorhin noch vergessen zu ergänzen, 1,5 Stunden mit Lennart Tien gespielt. Michael Chang, sein Coach, mit auf dem Platz. Die war ordentlich, keine großen Ausschläge nach oben oder nach unten. Gestern hat er vor der Pressekonferenz und nach der Pressekonferenz nochmal 2 Einheiten gemacht. Also ist auf jeden Fall ein Vielspieler, der viel tut für die Wiederholung. Ich habe ihn gestern im deutschen Teil der Pressekonferenz gefragt, dadurch, dass er ja dieses Jahr aus positiven Gründen 2 Wochen länger auf Rasen spielen konnte, er dann ein bisschen mehr Zeit vielleicht gebraucht hat, um auf Hardcourt anzukommen. Und dann wollte ich halt wissen, wenn man mal nur sein Gefühl hier in New York auf den Hardcourts, weil das habe ich natürlich so nicht gesagt, aber mein subjektives Gefühl ist, dass ich das Gefühl habe, dass das hier vielleicht Rasen ausgeklammert doch ein bisschen so sein schlechtestes Slam ist vom Wohlfühlfaktor. Ist ein bisschen dumm, das zu sagen, wenn man mal hier im Finale stand, aber ich finde auch in dem Jahr, wo er ins Finale gekommen ist, hat er nicht unbedingt bis aufs Finale so krass gut gespielt im Verhältnis zu seiner Ranking-Position. Und da habe ich gefragt, wie sein Wohlbefinden nur hier ist auf den Hardcourts im Vergleich auch zu Australien und überhaupt und wie er sich im Training fühlt, weil er halt eben so extrem viel trainiert. Und dann hat er, Zitat gesagt, du, im Training ist alles gut, es wird von Tag zu Tag besser, man muss aber das erste Match spielen, dann kann man das Gefühl etwas besser beschreiben, das ich gerade habe. In Australien habe ich die Woche vor dem Turnier, also dieses Jahr, im Training unfassbar schlecht gespielt und hatte dann ein sehr schlechtes erstes Match. Dann bin ich in das Turnier reingekommen und dann wurde es besser und besser. Ich habe dann auch nochmal nachgefragt, ihr erinnert euch natürlich, dass er sowohl vor Australien als auch vor Paris jeweils bei Dr. Müller-Wohlfahrt war. Und habe ihn dann, weil auch da waren die wieder sehr restriktiv, die haben im deutschen PK nur 5 Fragen zugelassen und ich hatte die letzte bekommen. Und dann habe ich gefragt, darf ich noch eine Nachfrage stellen? Und das hat er dann auch zugelassen. Dann habe ich gefragt, weil er jetzt schon 6 Wochen in Nordamerika war und ist, ob er die Notwendigkeit gesehen hat, nochmal am Rücken behandeln zu müssen und eventuell, weil er ja gar nicht die Zeit hatte, zu Dr. Müller-Wohlfahrt zu fliegen und so weiter. Und dann hat er nur gesagt, gesundheitlich ist alles momentan okay. Es war keine Behandlung nötig, weil ja durchaus auch der eine oder andere immer mal wieder von Rückenproblemen und Ellenbogenproblemen gesprochen hat. Also entweder hat er gerade alles im Griff oder er hatte keine Lust, öffentlich seinen Gegnern da ein bisschen Angriffsfläche zu bieten. Aber auf jeden Fall war er laut seinen Aussagen nicht wie vor Paris bei Dr. Müller-Wohlfahrt. Da kurz reingeklammert, Wolli, weil wir immer, das hast du vielleicht auch am Rande gesehen, so viele Nachrichten bekommen, was eigentlich mit Justin Engel los ist, warum der nicht spielt. Ich habe gestern tatsächlich über einen Agenten gesagt bekommen, der auch bei dieser Veranstaltung war, dass Justin Engel an der Schulter verletzt ist und dass das nicht unbedingt ein gutes Zeichen ist, in dem Alter schon so lange jetzt und intensiv an der Schulter verletzt zu sein. Alles andere, was er da auch gesagt hat, kann ich öffentlich nicht teilen, aber momentan wohl nicht so eine gute Situation. Kannst du das irgendwie bestätigen oder hörst du das gerade zum ersten Mal oder kannst du dazu auch nichts sagen?
Ja, also möchte ich auch gar nicht so viel zu sagen.
Ja, verstehe ich.
Justin ist halt schon einige Zeit jetzt auf jeden Fall raus, seit Stuttgart. Und ja, man bekommt halt ein bisschen mit, dass er auch auf jeden Fall dran arbeitet, wieder zurückzukommen. Was anderes habe ich auch nicht erwartet von ihm, dass er in Monaco das größtenteils macht und genau, wünsche ihm natürlich, dass er einfach schnellstmöglich wieder fit wird und das machen kann, was ihm am meisten Spaß macht.
Gut, wir kommen kurz noch zu Alcaraz. Zverev, wie gesagt, macht einen ganz ordentlichen Eindruck. Er hat auch noch gesagt, unter anderem, ich bin sehr glücklich mit den Fortschritten, die ich gemacht habe seit Cincinnati. Ähnlich wie in Paris, die englischen Fragen zu seiner Setzung, zu Nummer 1 und so weiter, hat er kurz und knackig abgeschmettert. Auf die Frage hin, das kann ich noch mit euch teilen, ob er sich als Top-Favorit des Turniers sieht, hat er gesagt, ich bin ein Favorit dieses Turniers, wie alle anderen 127 Spieler im Hauptfeld auch. Ja, also er versucht es wieder mit der, aber warum auch nicht, ne, Borli? Die Taktik hat funktioniert, also warum soll er jetzt ja, irgendwas super daran ändern? Voll. Ja. Alcaraz, PK und ein Training, habe ich gesehen. Du sagst ja immer, und zu Recht auch, Matchpraxis ist was anderes, aber also wenn der Eindruck aus dem Training und aus der Pressekonferenz, wo er super positiv war, nicht täuscht, Wolli, dann ist der ready to go. Ja, er hat auf die Frage hin gesagt, warum ausgerechnet hier, warum Best of 5, hat er gesagt, naja, meine Ärzte haben mich freigegeben, warum soll ich noch warten? 2 Sätze Antwort. Weißt du? Also ja, der wird natürlich keine, er hat natürlich keine medizinischen Details geteilt, gar nicht. Er hat gesagt, nach dieser Antwort hat er gesagt, dass er Holger Rune eine Woche nach Murcia eingeladen hatte, vor kurzem, der sich auch noch im Aufbauprogramm befindet. Und er hat aber gesagt, dass Holger Rune schon extrem weit ist, aber das natürlich mit der Achillessehne nochmal vorsichtiger anzugehen ist, aber die haben eine Woche voll trainiert, 2 Einheiten am Tag und nach dieser Woche wusste er, er ist ready. So.
Ja. Ja also und, mich hat es eh schon 1-2 Mal gewundert, wie stark zum Beispiel auch Rafa zurückgekommen ist nach ganz langen Verletzungspausen, deswegen die Spieler mit dieser außerordentlichen Qualität, die schaffen es einfach ein bisschen schneller und können auch ja fast aus der kalten Hose dann doch auch richtig, richtig gut spielen.
Hm. Ja, physische Stärke ist natürlich bei den Spaniern auch ein Thema. Also wie gesagt, ich bin mal gespannt, aber alles andere wäre jetzt Kaffeesatzleserei. Ich kann euch auf jeden Fall den, wir müssen die ersten Matches abwarten. Ich kann euch jedenfalls den Eindruck vermitteln, dass er voller Energie ist und die Einheiten, die ich jetzt gesehen habe, ich habe einmal 20 Minuten gesehen, einmal 30 Minuten zugeschaut und da war nichts zu erkennen im Ansatz oder so. Also alles, was ich hier sagen würde, das wäre Quatsch. Es war der Alcaraz, den man kennt, so viele Stoppbälle gespielt, Spaß auf dem Court, Schläge durchgezogen, Aufschläge waren alles, es sind ja alles Matchcourts, auf denen die trainieren. Die Aufschlaggeschwindigkeit hat gestimmt, laut der Anzeige. Also ich kann euch nichts sagen, was Alarmglocken läuten wird, aber ich gebe euch nochmal Wollis Satz mit. Match ist nochmal was anderes. Und da können wir es, glaube ich, auch, so können wir es, glaube ich, auch ganz gut einordnen. Wolli, vielleicht noch eine Infos von den deutschen Spielern. Weißt du, wer der erste, weißt du, wer die erste Person war, die ich kannte, die ich auf der Anlage am Mittwoch getroffen habe? Er ist ein Podcast-Gast von uns gewesen.
Ja, Strophi.
Ja, Oscar Otte. Aber hat was mit Struffi zu tun. Ich bin in Oscar Otte reingelaufen, als ich auf dem Weg war zu den Containern, um meine TV-Situation zu klären. Und dann haben wir kurz Smalltalk gehalten. Ich habe gefragt, er hat ja auch so eine Tennisschule aufgemacht mit Mats Moreing, wie es da läuft und so weiter. Und klang alles positiv und so weiter. Und dann habe ich gefragt, warum bist du hier, mit wem bist du hier und so weiter. Weil er spielt ja selbst Bundesliga, aber international ja nicht mehr. Und dann hat er gesagt, ich bin mit Struffi hier. Und aber ich wollte dann auch nicht, also es hat sich jetzt nicht so angefühlt,
Ja,
weißt du, so
geil.
angefühlt, ihn auszufragen. So, es war einfach so, ich wollte jetzt nicht in die Rolle des Journalisten schlüpfen, deswegen bin ich da nicht weiter hinterhergegangen, aber habe jetzt durch andere erfahren, dass er als Trainer von Struffi hier ist. Also nicht als Hitting-Partner oder als Freund, sondern
Stark.
tatsächlich als Coach, ja. Das wollte ich noch mit euch teilen. Das wusstest
Ja,
du auch noch nicht,
das
oder?
ist ne, das Bredeney Connection und manchmal entsteht in der Liga halt auch ja, eine Verbindung und ein Vertrauen und auch ein Gefühl füreinander, weil man da dann halt manchmal auch ja, andere Spieler auf der Bank hat, speziell in dem Team, was glaube ich auch ja, eine enorme Qualität ist, wenn man sich in der Liga mal so ein bisschen in Anführungsstrichen ausprobieren kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es in dem Fall so war, aber könnte ich mir vorstellen, dass man dann halt merkt, oh, das könnte ja vielleicht auch was für die Tour sein oder das könnte ich mir vorstellen. Aber ist eine Mutmaßung, aber wie gesagt, könnte so gewesen sein.
Wally, wie viele Tickets bekommst du bei so einem Challenge-Turnier wie in Augsburg zur Verfügung gestellt?
Das ist ein bisschen unterschiedlich. Also in Augsburg sicherlich ein, zwei mehr, weil ich da einen persönlichen Draht habe zu den Leuten, die es organisieren. Aber bei einem normalen Challenger würde ich erstmal sagen, okay, 2 bis 4 Tickets, je nach Größe des Challengers, sind auf jeden Fall möglich, ja.
Coco Gauffs Mutter hat gestern in den sozialen Medien gepostet, hört auf, mich nach Tickets für die US Open zu fragen. Außerdem ist meine Tochter eine erwachsene Frau und kann das selbst entscheiden. Woraufhin einige amerikanische Journalisten angefangen haben, die amerikanischen Spieler zu fragen, wie sie das finden. Und die haben natürlich alle gesagt, ja. Also zum Beispiel Taylor Fritz und Ben Shelton haben so, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, im kleineren Stil, gesagt, dass komischerweise immer zu so Saisonhöhepunkten auf einmal Leute denen über WhatsApp schreiben, die sich das ganze Jahr über nicht melden und ihre erste Nachricht ist, yo, kannst du mir Tickets klar machen? Kennst du sowas auch?
Ja, klar, also natürlich, also irgendwann gibt's das immer und wundert mich überhaupt nicht.
Ja, ich dachte, das Thema ist ganz interessant, um das zu kombinieren. Also Taylor Fritz hat gesagt, er alleine, weil er hat gesagt, das ist eigentlich eine Thematik, die würde ich gerne vorm Slam nicht selbst klären müssen und lieber meinen Agenten oder meinen Trainer klären lassen. Aber letztendlich ist es ja eine Thematik, dass ich dann doch entscheiden muss, weil ich will ja entscheiden, wen ich in meine Box und auf meine Plätze lasse. So, also muss ich mich doch drum kümmern und am Ende ist es dann Kopfschmerz. Gerade vor so einem Turnier Energie reinzustecken, aber ich muss die Energie reinstecken, weil ansonsten werden irgendwelche Leute ausgewählt. Und er hat gesagt, dass er alleine vor so einem US Open und Wimbledon sei noch vergleichbar 60 bis 70 Ticketanfragen bekommt über WhatsApp und das multipliziert halt jeweils mit 2 bis 6 Tickets, ne? So, also
Ja.
ein Wahnsinn. Aber Coco Gauff wurde auch dazu gefragt und sie hat gesagt, naja, wissen Sie, wenn, also wenn man Tickets von mir will, keine Ahnung, es wäre schon ganz cool, wenn man mir regelmäßig schreibt und mir nahe steht oder mir zum, und dann hat sie so Spaß gesagt, oder mir zumindest mal zum Geburtstag gratuliert. Über WhatsApp oder so. Ja. Also insgesamt, ich hab jetzt gehört, weil es kam keine offizielle Zahl raus, aber ich habe wohl gehört, dass die amerikanischen Spieler so zwischen 8 und 12 Tickets bekommen. Das ist das, was ich gehört habe hier für US Open. Empfindest du das als viel? Das
wird wahrscheinlich auch vom Platz abhängen.
Ja.
Es aber ist das fair. Schon relativ es ist fair. Viel, es ist nicht übertrieben viel. Nee, also es ist eigentlich schon fast das Minimum. Ich meine, also
außerhalb der, Entschuldigung, der also außerhalb Kreis der nur. Außerhalb der Box. Das muss man noch dazu sagen. Also das Team und so kann,
ja, Eltern trotzdem. Und so. Trotzdem. Es ist okay. Also es ist jetzt nicht sonderlich viel. Also für mich wären jetzt 50 viel. Mhm. Aber das ist so, ist ja voll im Rahmen, weil, wie gesagt, also da musst du ja 90% der Anfragen aussortieren, um da hinterherzukommen. Ja.
Ja. Naja, da sind wir wieder beim Thema Gewinnmaximierung. Die Woche Fanweek war freier Eintritt, aber der Eintritt dann zu den Plätzen hat dann schon doch wieder ein bisschen was gekostet. Und morgen, am Sonntag, geht das Hauptfeld los. Die haben jetzt auch nachgezogen, nicht aus Platzgründen, weil hier ist genügend Platz, und haben die erste Runde über 3 Tage gestreckt, um mehr Geld zu machen. Und Wally, ein Crown Pass, ja, also ihr wisst ja alle, was Crown Passes sind, voller Zugang zur Anlage, außer den 3 großen Plätzen, kostet $390, ja. Also Wahnsinn, die Preise hier. Aber die Woche wegen dem freien Eintritt war es brutal voll. Okay, Leute, wir müssen aus Zeitgründen abkürzen. Ganz kurz vielleicht noch die von Elias, die Hörerfrage. Wolli, du hast sie auch schon gesehen. Mir fällt auf, dass ich bei den letzten Grand Slams kaum mehr ein Deutscher, eine Deutsche durch die Quali ins Hauptfeld gespielt hat und auch sehr wenige Deutsche überhaupt in der Quali vertreten waren. Ist die Leistungsdichte im deutschen Tennis zwischen 100 und 52 im Ranking so viel dünner geworden oder ist die internationale Konkurrenz uns so weit voraus? Danke und eine tolle Zeit. Das natürlich, das können wir jetzt so detailliert, wie du es gesagt hast, ist ein abendfüllendes Thema. Aber tatsächlich ist im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren sowohl die Hauptfeldzahlen als auch die Qualizahlen deutscher Teilnehmer natürlich zurückgegangen worden. Das haben wir hier auch schon besprochen. Tom Gentsch stand hier in der 2. Runde, was ja für ihn eigentlich auch schon mal, ich meine, so viele Qualis hat er noch nicht gespielt, ne?
Ja, 3, ne? 3 Qualis.
Ja, okay. Ja. Aber ja, magst du dazu was sagen? Ich meine, du hast auch schon Qualis gespielt. Das ist auch einfach ein toughes Draw, ne? So 3 Matches auf dem Niveau.
Ach so, das sowieso. Also in der Quali, finde ich, kann sich eh fast jeder ins Hauptfeld spielen. Da geht es ja drunter und drüber von den Ergebnissen her. Aber das Ziel sollte eigentlich sein, dass wieder mehr Spieler erstmal überhaupt in die Quali bringen. Und jetzt sind natürlich über die letzten 2, 3 Jahre ist eine Generation nicht weggebrochen, aber die haben halt aufgehört zu spielen. Und jetzt, da war dann halt so ein bisschen ein Loch und die Jungen haben es teilweise jetzt schon geschafft, mit Diego zum Beispiel, sich sehr, sehr schnell in die Qualis zu spielen. Justin jetzt verletzt und die dahinter kommen, sind total auf dem Weg, spielen bei Challengern gut. Und ja, da wird in den nächsten Jahren was kommen. Aber jetzt die letzten 1, 2, 3 Jahre war natürlich schon eine Lücke, wo es einfach wenig Spieler gab im Rankingbereich zwischen 100 und 250. Aber ich bin guten Mutes, dass da in den nächsten 1, 2 Jahren schon wieder Spieler auch wieder aufrücken.
Ja, wir haben vor allem viele Spieler in der Ranking-Position, in der du auch bist, also zwischen 300 und 400 auch, die ganzen Jungen, die jetzt hochkommen. Also, und da sich dann auch nochmal durchzubeißen, ist dann auch nochmal Elias, ne? Also wir haben hier einen sitzen, der das schon oft gemacht hat und auch geschafft hat in Wimbledon zum Beispiel. Das ist kein Zuckerschlecken. Abschließend der Übergang, wir haben 8 deutsche Starter, 4 bei den Damen, 4 bei den Herren, Zverev, Struff, Hanfmann, Altmaier. Hanfmann trifft auf dem gesetzten Tabilo, 25 gesetzt, aber auf Hardcourt eigentlich ein 50-50-Duell. Und Eva List trifft auf eine Qualifikantin, das wird heute bekannt. Tamara Korpatsch gegen Lili Tucker, Tatjana Maria gegen Jelena Ostapenko. Die ist, glaube ich, an 31 gesetzt. Und Ella Seidel auf Staro Zubtseva aus Ukraine. Ina. Ella ist ja noch reingerutscht ins Hauptfeld, glücklicherweise. Zverev beginnt erst am Dienstag, das ist mittlerweile auch klar, gegen Lorenzo Sonego. Da habe ich Wolli auch übrigens ein bisschen Bauchschmerzen. ohne so Rhythmus gegen so Nego erste Runde erwarte ich kein glattes 3-0, um das mal hier abschließend noch zu sagen. Ja. Okay. Ja,
ist auf jeden Fall ein spannendes Match. Kann viel passieren. Aber
definitiv.
Ich glaube trotzdem, dass Sascha sich das relativ souverän zieht.
Das wünschen sich bestimmt viele deutsche Tennisfans. Ich sag nur, ich habe es ja auch, glaube ich, auf unserer Advantage-Seite unter dem Reel zur Auslosung gepostet. Das wird ein bisschen knifflig und wenn er dann einen Rhythmus bekommt, kann es Richtung Halbfinale gehen. Achtelfinale wäre Musetti und Halbfinale wäre einer von den Amerikanern wie Fritz oder Tien zum Beispiel. Viertelfinale wäre so De Minaur, wenn alles nach Sätzen gehen würde, aber wir wissen das aus der Vergangenheit. Es kommt oft anders als erwartet. Wir werden das beobachten. Ihr könnt die US Open auf Sport Europe TV oder Sky verfolgen in Deutschland. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Mir bleibt noch der Hinweis zu sagen, dass, ihr wisst es, Wolle ist jetzt in Action in Mallorca und gerade gut in Form, hoffentlich lange spielen wird die Woche. Ich werde versuchen, die Quantität des Podcasts ein bisschen zu erhöhen und mir ein, zwei Gesprächspartner zu holen unter der Woche. Und sobald Wolle es sich auch einrichten kann, werden wir dann, so wie in Paris, wie ihr das gewohnt seid, Richtung Ende der ersten Woche ungefähr, wir planen es zumindest mal, peilen es an, uns wieder in gewohnter Form melden und vorher vielleicht ein, zwei kurze Podcasts, ja? Wolle, wie immer hast du das letzte Wort. Danke, dass du dir vor der Reise Zeit genommen hast.
Ja, Dankeschön an alle fürs Zuhören. Viel Spaß bei News Open. Bleibt gesund. Ciao, ciao.